und hat dort oder ist dort in dem, hat dort im großen Saal gesessen, wo dann die Konferenzen stattfinden, die mit Missionen zu tun haben oder auch unter anderen Themen stehen. Als ich da mal saß, ist mir ein Vers aufgefallen. Da stand an der einen Seite dieses großen Saales die Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen. Einfach so als Aussage. Und ich muss gestehen, als ich damals da so saß und das gelesen habe, ich dachte, ja, stimmt. Und ich habe überlegt, wo steht denn sowas? Da stand auch eine Referenzstelle drunter. Hab mir so unmittelbar dann auch nichts gesagt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Tolle Verheißung, hätte ich sofort unterschrieben. Aber wo hat Jesus das denn überhaupt gesagt? Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass wir den Text gerade gehört haben, weil da eigentlich mehr steht als diese wenigen Worte, auf die diese Aussage Jesu reduziert worden ist. Ich werde es gleich nochmal lesen, diesen einen Vers zumindest. Eine schöne Aussage, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und so in dem Anklang an das, was du gerade sagtest, wir haben das ja erlebt in den Zeiten der Teilung unseres Vaterlandes, dass Jesus seine Gemeinde gebaut hat in Ost und West. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich. Wir haben das in unserem Bund erlebt, was da passiert ist. Und auch nach der Wiedervereinigung baut Jesus seine Gemeinde auch, die jetzt ein bisschen anders aussieht, wo sich das eine oder andere verändert hat. In einer Stadt wie Jena merkt man das sehr stark, die Durchmischung der Gemeinde. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm, dass das so unkompliziert möglich ist und dass diese Durchmischung stattfindet. Es gibt sicher Regionen in unserem Land, wo das noch nicht so ist. Jesus gibt die Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen. Der Zusammenhang ist diese Begebenheit, in der Petrus sich zu Jesus bekennt, als dem Christus, als dem verheißenen Messias. Und nachdem Petrus dieses große Wort gesagt hat, ja, du bist Christus, du bist der, auf den wir warten, und dann sagt Petrus zu ihm, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten oder der Hölle Pforten werden sie nicht überwältigen. Eine gewaltige Verheißung, die in dem Moment vielleicht zunächst mal dem Petrus gegeben ist oder auch als eine Beauftragung, die Petrus mit auf den Weg bekommen hat. Voran steht diese gewaltige Erkenntnis, die Petrus bekommen hat, ist ihm sicher geschenkt worden, das zu sehen, Christus, Jesus als den Christus, als den Verheißenen zu sehen. Du bist das. Die Leute denken dies und jenes und das auch noch, aber wir wissen, ich weiß, du bist Christus. Und darauf reagiert Jesus auch mit einer großen Berufung für Petrus. Wir wissen, dass aus diesem Wort dann das ein oder andere gemacht wird, vielleicht auch hineingelesen wird, dass die Person des Petrus an dieser Stelle durch diese Verheißung vielleicht auch überzogen und überspannt dargestellt wird. Ich finde dieses Wortspiel, was Jesus hier auch gebraucht in dieser Aussage, sehr interessant, dass er sagt, du bist Petrus. Petrus, dieses Wort steht für einen Stein. Du bist der Stein, so ein kleiner Fels, den man vielleicht in die Hand nehmen kann. Du bist dieser kleine Fels. Und auf diesen Felsen, auf diesen Petra, das ist das Wortspiel, was im Griechischen dann funktioniert, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also da ist von einem kleinen und einem großen Felsen die Rede. Und man kann da sicher unterschiedlicher Meinung sein, wie Jesus das im Endeffekt hier, was Jesus da im Endeffekt sagen wollte. Petrus, der kleine Felsen, dir gebe ich jetzt die Vollmacht, der große Felsen zu werden und die Gemeinde zu bauen. Du hast diese Autorität, spricht sicher manches dafür. Aber vielleicht auch der Gedanke, einfach dieses Wechselspiel zu sehen. Du bist der Stein, du bist der kleine Felsen mit einer kleinen Kraft. Und im Gegensatz dazu steht der große Felsen, der Christus ist. Christus will sein Volk, will Petrus gebrauchen zum Bau seiner Gemeinde, aber der eigentliche Fels ist er selbst. Der Text lässt den Spielraum, da in beide Richtungen zu denken. Ich habe beides schon in Kommentaren gelesen und gefunden und vielleicht muss man sich im Endeffekt da auch gar nicht so festlegen. Ich finde eigentlich beide Gedanken sehr spannend und sehr interessant. Und sie haben beide was für sich, aber das Entscheidende ist doch die Aussage, dass Jesus hier verspricht, ich werde meine Gemeinde bauen, komm, was da will, völlig bedingungslos, ich werde das tun. Wir sehen das im Neuen Testament durch die Apostelgeschichte, wir sehen es durch die Kirchengeschichte, bei allen Spannungen, bei allen Problemen, bei allen Nöten und Verfolgungen, die es gegeben haben mag. Jesus hat seine Gemeinde gebaut. Da sind Dinge schiefgelaufen und Jesus hat seine Gemeinde aufgerichtet. Diese Verheißung steht, dass Christus das tut. Ich habe mich gefragt beim Nachdenken über diesen Vers, was hat Jesus eigentlich für Vorstellungen gehabt, wenn er hier sagt, du bist Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen. Was hat Jesus denn für Vorstellungen gehabt? Vorstellungen verbunden mit diesem Begriff von Gemeinde. Ich glaube, wenn wir jetzt so durch die Reihen gehen würden, mal fragen, was fällt dir zur Gemeinde ein, was ist dir wichtig zum Thema Gemeinde? Ja, da würden manche Dinge kommen, aber vielleicht auch sehr, sehr ähnliche Dinge. Wir haben eine sehr, einfach durch unser Gemeindeleben, was wir so erleben, sicher auch eine sehr festgefügte Vorstellung, was wir mit Gemeinde verbinden. Wenn ich von der landeskirchlichen Gemeinschaft oder vom Lutherhaus rede, also dann fällt mir zuallererst sicher meistens erstmal das Haus ein, vielleicht die Kollegen, die da ihren Dienst tun. Ist das das, was Jesus mit Gemeinde verbunden hat, wenn er hier von Gemeinde redet? Ich will meine Gemeinde bauen. Wenn wir Gemeinde hören, denken wir vielleicht Pfarrer, denken wir vielleicht Gebäude, denken wir vielleicht Arbeitskreise, weiß nicht, was uns da so in den Sinn kommt. Ich glaube, die Menschen damals, wenn die das Wort Gemeinde gehört haben, es gab ja noch keine in dem Sinn, also zumindest keine christliche Gemeinde. Die Menschen damals haben sicher das, was dieses Wort so von seiner ursprünglichen Bedeutung her meint und aussagt, erstrangig im Ohr gehabt, dass sie einfach gehört haben, aha, Jesus gebraucht dieses Wort auch. Das Verständnis dieser Ekklesia, dieser Herausgerufenen aus einer bestehenden Volksgruppe. Manche Übersetzungen geben das Wort mit Versammlung wieder. Die Menschen, die versammelt sind, die Ekklesia, das war im griechischen Recht die eine Gruppe von Menschen, von Bürgern, die herausgerufen, die berufen oder bevollmächtigt waren, Entscheidungen zu treffen, eine Stadt zu leiten, zu führen, Verantwortung zu tragen. Und da wurden Entscheidungen getroffen von Steuern über Straßen oder Häuserbau bis hin zu Krieg, ja oder nein. Das waren einfach Leute, die Verantwortung getragen haben in ihrem Umfeld, in dem sie eingebunden waren. Und ich glaube, wenn wir im Neuen Testament Ekklesia lesen, die Menschen damals haben diesen Gedanken sicherlich wesentlich stärker damit verbunden, als gleich an ein Kirchengebäude zu denken oder an diese Vorstellung, die wir manchmal mit Gemeinde sicher auch verbinden. Die Ekklesia, die Gemeinde, die herausgerufen sind, Verantwortung zu tragen, bevollmächtigt sind für eine Aufgabe, für diese Stadt, in der sie waren. Also da kommt es ursprünglich so von der griechischen Geschichte her. Hat Jesus Gemeinde gebaut, damals schon? Wenn er hier sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ist ja eine gewaltige Verheißung. Was hat Jesus gemacht? Ich muss gestehen, mir fällt der Gedanke schwer, dass Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre durchs Land zieht, sie unterrichtet, lehrt, ihnen alles Wesentliche mit auf den Weg gibt und dann nach Pfingsten sagt, so, und jetzt macht mal was ganz anderes. Ich glaube einfach, dass diese Zeit, diese 3 Jahre, sie darauf vorbereitet haben, Gemeinde zu bauen. Oder vielleicht ist die Formulierung schon falsch. Vielleicht hat Jesus das in dieser Zeit schon getan. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und wenn wir so in das Leben Jesu hineingucken, wie er gelebt hat, wie er gewirkt hat, dann hat das ein Stück weit was damit zu tun, wie das auch bei dieser Ekklesia gewesen ist. Jesus war im sozialen Leben eingebunden. Er ist in den Tempel gegangen, er war in den Synagogen, hat dort gelehrt, hat dort an Gottesdiensten teilgenommen, aber darüber hinaus hat er Leute herausgerufen, die er an spezielle Aufgaben gestellt hat. Folgt mir nach, hat er ihnen gesagt. Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und er hat den Menschen sicherlich vieles mit auf den Weg gegeben. Ist das ein sehr konkretes Vorbild, was Jesus uns gegeben hat, wie Gemeinde gebaut werden kann, gebaut werden soll? Er hat überall im Land so kleine, wie soll man das nennen, kleine Stützpunkte gehabt, Häuser gehabt, Familien gehabt, bei denen er zu Hause war. Martha und Maria mit ihrem Bruder Lazarus zusammen war sicherlich so eine Adresse. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Zachäus, nachdem er bekehrt war, so eine Adresse gewesen ist, wo sich in seinem Leben so Massives verändert hatte. Das Haus der Schwiegermutter des Petrus wurde mal, also die hat er geheilt, das Haus des Petrus wurde genannt. Die Jünger können wir uns da sicherlich vorstellen. Und wenn man mal so die Evangelien durchgeht, fällt einem sicher das ein oder andere ein, wo Jesus seinen Standpunkt und seinen Stützpunkt gehabt hat. Und er redet von seinen Jüngern, immer mit seinen Jüngern, wenn er sie aussendet, davon, sich diese Häuser zu suchen, da wo er freundlich aufgenommen wird. Und die Menschen zu lehren, ihnen zu dienen, sie zu segnen. Und wenn wir dann nach Pfingsten in das Leben, in die Art und Weise, wie die Urgemeinde Gemeinde gelebt hat, schauen, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich. Auch die Urgemeinde war zunächst auch einfach im Tempel zu Hause, anfänglich, und hat dort Gottesdienst mitgefeiert. Und darüber hinaus haben sie sich in den Häusern getroffen und haben ja ihren Glauben gelebt, waren mit Christus verbunden, haben das Abendmahl gefeiert, aber waren fest integriert in die Gesellschaft, in der sie gelebt hatten. Ich glaube, das kann man zumindest aus den Anfängen in der Apostelgeschichte so sehen, dass es so gewesen ist. Und für mich wirft das dann schon so ein bisschen die Frage aus, was macht eigentlich Gemeinde im Endeffekt unterm Strich aus? Was ist das Entscheidende, worauf konzentrieren wir uns, wenn wir von Gemeinde reden oder wenn wir sagen, wir wollen Gemeinde bauen? Gemeinde stellt sich heutzutage sehr, sehr unterschiedlich dar. Da können wir an kleine Hauskirchen denken, bis hin zu diesen Mega-Churches von Willow Creek und Saddleback und wie diese Gemeinden alle heißen. Das, was wir in unserem Bund machen, wir liegen da sicher irgendwo in der Mitte dessen, was da möglich ist und was man in der Welt so findet. Aber viele Menschen, viele Christen beklagen das, egal was es für eine Gemeinde ist, egal wie sie sich nach außen darstellt, dass Gemeinde einfach, ja, da wird immer dieser Begriff Subkultur gebraucht, so eine Kultur nebenbei, Gemeinde, die so für sich lebt und die in die Gesellschaft letztlich wenig integriert ist. Ich meine zumindest bei Jesus und bei der ersten Gemeinde was anderes zu sehen, dass das offensichtlich anders gelebt und gefüllt wurde. Und vielleicht hat Jesus anderes im Sinn gehabt, als er sagte, wir sollen Gemeinde bauen. Mir ist dann auch aufgefallen, wir zitieren ja oft genug den sogenannten Missionsbefehl oder diesen Auftrag, den Jesus gibt. Da hat er gar nicht gesagt, geht hin in alle Welt und baut Gemeinde. So hat er es nicht formuliert. Er hat gesagt, geht hin, tauft und macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie alles das halten, was ich euch gesagt habe. Und das ist auch eine herausfordernde Aussage, wie Jesus sicherlich diesen Auftrag, diese Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen, hier füllt oder was er da voraussetzt oder von uns auch erwartet, wie das dann im Endeffekt auszusehen hat, zu Jüngern zu machen und einfach das weitergeben, was Jesus gelehrt hat. Und da müsste man dann die Evangelien durchforsten und mal gucken, was das im Endeffekt alles gewesen ist, was Jesus alles gepredigt hat. Glaubt mir und tut Buße, also diese Umkehr, ein Kurswechsel im Leben von einem alten Leben, einer alten Gesinnung oder einer alten Zielrichtung auf was Neues, ein Leben mit Christus, ein Leben mit neuen Maßstäben. Die Frage nach der Taufe kann da sicher angesprochen werden. Christus hat immer wieder mit Menschen gesprochen, hat sie aufgefordert, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, heilig zu leben, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, Verstand, Körper, also mit unserer ganzen Existenz für Christus, für ihn da zu sein. Ich glaube, das sind entscheidende Inhalte, wenn es darum geht, Gemeindeleben, Gemeindebau zu füllen. Das ist das, was wir selbst lernen müssen immer wieder, wo wir vielleicht buchstabieren und was weiterzugeben ist. Von ganzem Herzen Gott zu lieben, mit ihm zu leben. Und das kann in kleinen und großen Kreisen, in ganz unterschiedlichen Umfeldern geschehen. Aber das ist die Zielrichtung, die Christus im Blick hat, wenn er davon redet, dass Gemeinde gebaut werden soll. Christus hat seine Jünger angeleitet, zu beten, anzubeten. Und interessanterweise, wenn man sich das Vaterunser so anguckt, sind da sehr viele Gebete, die auf das Reich, die auf Gottes Herrlichkeit, die auf Entwicklung des Glaubens, auf Entwicklung der Menschen zu Gott hin angelegt sind. Und relativ wenige, außer den ganz notwendigen Dingen wie tägliche Versorgung und Versöhnung untereinander, die dann auf uns selbst gerichtet sind. Christus hat seine Jünger gelehrt zu beten und die haben das gemeinsam praktiziert und offensichtlich hat Jesus da etwas vorzuleben gehabt, was die Jünger neugierig gemacht hat, sonst hätten sie nicht gefragt, lehre uns beten, zeig uns, wie das geht oder wie du das machst. Christus war da in einer Verbundenheit mit dem Vater, die die Jünger angesteckt hat und er hat ihnen das weiter vermittelt. Praktizieren wir das Gebet, vermitteln wir das Gebet an Menschen weiter, die uns wichtig sind und wertvoll, die wir in unserem direkten Umfeld haben, mit denen wir auch in der Gemeinde eng zusammen sind, ist das etwas, was wir weitergeben? Christus hat immer wieder die Menschen versammelt, im Großen und im Kleinen, hat von Liebe geredet, hat seine Jünger geschult, hat das Abendmahl ganz enge Gemeinschaft mit ihnen erlebt und gefeiert und hat sie geschult, hat ihnen einfach das weitergegeben, wie Glaube praktisch im Alltag gelebt werden kann. In der Vergebung untereinander, im Gebet, im Austausch über das. Ich fand es schön, es gibt, glaube ich, wenigstens eine Stelle. Ich meine, das wäre sogar nach dem Abendmahl gewesen, wo es heißt, Jesus hat mit seinen Jüngern, sie sangen ein Loblied und dann sind sie irgendwie auseinandergegangen. Aber das zeigt auch, wie da geistliche Gemeinschaft gelebt wurde, auch unter Jesus und seinen Jüngern, dass das was sehr Lebendiges war, was sie da miteinander geteilt und erlebt haben. Vergebung untereinander, wo es nötig war. Die Bereitschaft zu geben, und da war Christus sehr mutig in dem, was er von seinen Jüngern wirklich erwartet hat oder was er ihnen mit ins Stammbuch geschrieben hat. Gebt, seid freigebig mit Geld, mit Zeit, mit eurem Herz, sogar mit eurem Leben. Jemand, der sein Leben lässt für seine Freunde. Die Maßstäbe waren nicht gering. Das ist das, was Christus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Das war ihm offensichtlich wichtig in dem Zusammenhang, wenn es heißt, ich werde meine Gemeinde bauen. Diese Grundlage hat er bei seinen Jüngern gelegt. Und dann der letzte große Auftrag, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern. Unterm Strich heißt das ja in Anführungszeichen nur, das, was sie gehört hatten, weitergeben. Das, was sie selber gelernt und verstanden hatten, so gut es eben geht, mit anderen zu teilen und weiterzugeben. Damit auch andere in diesen Genuss, in diese Freude kommen, mit Christus zu leben. Ich werde meine Gemeinde bauen. Je länger, je mehr habe ich den Eindruck, dass das Drumherum, ob wir jetzt eine riesige Willow Creek Gemeinde oder eine kleine Hausgemeinde wären, dass das im Endeffekt eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wenn diese Grundprinzipien, dieses Wesentliche, was Christus uns mitgegeben hat, wenn wir das versuchen, in uns aufzusaugen, wenn wir das versuchen zu leben und zu verinnerlichen. Darum geht es, wenn Christus Gemeinde bauen will und auch wenn er das heute unter uns tun will. Und ich habe vorhin eingeladen, Vorschläge zu machen für die Gemeindeleitung. Ich will die Messlatte jetzt wirklich nicht hochlegen. Ich glaube, Christus ist sehr barmherzig mit uns. Das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben, dass wir manchmal sehr motiviert sind und sehr schnell merken, dass wir an Grenzen kommen und dass man sich selbst in seinen Vorstellungen und Erwartungen überfordert und das, was man sich vielleicht wünscht, nicht erreicht und dass wir da nicht ankommen. Ich glaube, wir dürfen uns trösten lassen durch die Liebe, die Christus uns entgegenbringt und durch die Vergebung, die er uns entgegenbringt. Aber es sollte uns nicht verleiten, die Messlatte niedriger zu legen. Vielleicht müssen wir da ausbalancieren und lernen, auch mit uns selbst barmherzig zu sein, da wo es Christus schon längst gewesen ist, einfach weil er uns kennt, weil er weiß, wie schwer es manchmal ist in unserem Leben. Und trotzdem hat Jesus all das seinen Jüngern ins Stammbuch geschrieben, hat ihnen das gesagt und hat gesagt, das ist gut, das so zu tun, also beherzigt es. Er hat davon nichts weggenommen, auch wenn er weiß, dass Menschen schwach sind. Auch im Blick auf Gemeinde, auch im Blick auf Gemeindeleitung. Lasst uns nach Menschen suchen, lasst uns um Menschen beten, die dieses Verlangen, diese Sehnsucht im Herzen tragen. Nicht nach Menschen, die das können, dann finden wir nämlich niemanden. Aber nach Menschen, die sich danach ausstrecken und denen das wirklich von ganzem Herzen ein Anliegen ist, sich so Christus immer wieder anzuvertrauen, so Gemeinde zu sehen und für Gemeinde da zu sein. Lasst uns beten, dass Gott uns da die Augen öffnet und lasst uns vor allem beten, dass wir selbst eine Leidenschaft bekommen, das, was Christus uns gesagt hat in seinem Wort, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und anzunehmen für unser Leben. Amen.